Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Nuske. Always look on the bright side of life. Dieses Zitat der britischen Komikertruppe Monty Python hat EU-Ratspräsident Charles Michel verwendet für seinen Tweet am Tag nach der Brexit-Nacht. Also immer positiv bleiben. Diesen Ratschlag wollen auch wir heute beherzigen. Schließlich kann auch die Leiterin des Londoner Goethe-Instituts, Katharina von Ruckteschell-Katte, dem Brexit noch etwas Positives abgewinnen.
Das ist schon was Positives deswegen, weil wir alle aufgewacht sind und gesagt haben, ja, jetzt wo die EU sozusagen uns nicht mehr automatisch hilft, unsere gemeinsamen Projekte zu planen und durchzuführen, jetzt müssen wir das eben selbst anpacken. Und wir als Goethe-Institut stellen uns dadurch jetzt auch deutlich europäischer auf. Wir sind ein deutsches Kulturinstitut, das eben auch ein europäisches Kulturinstitut ist. Und ich denke, das ist wirklich ein schönes Ergebnis dieses doch schrecklichen Brexit.
An die Europäer, so heißt auch ein Stück, über dessen Uraufführung wir heute berichten. Das Kunstmuseum Stuttgart setzt sich mit seiner Gründungsgeschichte in der NS-Zeit auseinander. In Mannheim ist die Donizetti-Oper Don Pasquale aufgeführt worden. Und in Leipzig hat der Deutsche Literaturfonds sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Eine Organisation, die Schriftsteller mit Arbeitsstipendien unterstützt. Sie hätte sicher kein solches Arbeitsstipendium gebraucht, die amerikanische Schriftstellerin Mary Higgins Clark. Zumindest nicht seit 1975. Da schaffte sie nämlich mit ihrem Thriller Wintersturm den Durchbruch und schrieb danach einen Bestseller nach dem anderen.
Well, I love to write. I am a writer.
Ich bin wirklich eine Schriftstellerin und das ist eine Gabe, die mir in die Wiege gelegt wurde. Ich habe schon angefangen zu schreiben, als ich 6 Jahre alt war. Und wenn ich dann ein Buch zu Ende hatte, dann kommt mir immer sofort die Idee für das nächste Buch. Es ist, als hätte man Gäste zu Besuch übers Wochenende. Und sobald sie gehen, kommen schon die nächsten Gäste. Und statt froh zu sein, dass sie endlich weg sind, freut man sich schon, die nächsten zu empfangen. Und wenn ich schreibe, dann kommt auch immer sofort wieder die nächste Geschichte.
Mary Higgins Clark gilt als Königin der Spannung. Viele ihrer Krimis wurden auch verfilmt. Gestern Abend ist sie nun im Alter von 92 Jahren gestorben. Thorsten Teichmann in Washington, wo spielen denn die Krimis von Mary Higgins Clark und um welche Themen geht es da?
Also die einfache Antwort wäre im ganz normalen Amerika. Sie hat ja auch mal gesagt, der Leser soll sagen, das könnte ich sein oder das könnte meine Tochter sein. Aber in der Wahrheit ist es wirklich Amerikas Mittelschicht. Und diese Mittelschicht hatte seit jeher Angst, dass ihr etwas weggenommen wird, dass sie verliert, dass sie nicht mehr mithalten kann. Und deswegen funktionieren diese Bücher so gut. Es geht um nette Leute, in deren Leben etwas hineinbricht, hat sie mal gesagt. Und das beschreibt dieses Lebensgefühl der Mittelschicht in Amerika eigentlich sehr gut.
Ihre Hauptfiguren sind ja meist Frauen. Hat sie denn vor allem für Frauen geschrieben?
Also für ein weibliches Publikum bestimmt, glaube ich schon. Auf der anderen Seite im Sinne für Frauen, Emanzipation und Feminismus, das weiß ich nicht. Dazu gibt es aber Bücher. Ich habe vor unserem Gespräch kurz noch einmal nachgeschaut. Da gibt es zum Beispiel eine Abhandlung über Sieh dich nicht um, ein Thriller, in dem es über eine Gesellschaft geht, die von Männern dominiert wird. Es geht darum, den Einfluss von Frauen zurückzudrängen. Und in dem Buch schafft sie es wirklich, die Businesswelt von Männern und die von Frauen gegenüberzustellen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Insofern natürlich auch Feminismus, auch für Frauen.
Bestseller-Autorin, das war ihr ja jetzt nicht gerade in die Wiege gelegt. Ihre Eltern sind früh gestorben, sie musste dann für ihre Geschwister sorgen. Wie hat sie es denn geschafft, trotz allem ihr Ziel nicht aus den Augen zu verlieren?
Ja, und das erste Buch, das sie veröffentlicht hat, das war ja nun alles andere als ein Erfolg. Also da ging es um George und Martha Washington. Das war auch noch kein Psychothriller. Der Erfolg kam dann später. Aber der Drang zu schreiben, der hat, glaube ich, unheimlich geholfen. Das hat heute in einem Nachruf die New York Times auch noch mal beschrieben. Sie fand in der New York University schließlich eine Schreibwerkstatt. Und dort hat ein Professor mal von ihnen verlangt, sie sollen ein alltägliches Erlebnis beschreiben, aber beginnend mit What if? Was wäre, wenn? Und sie sagt, sie habe dann eigentlich nur noch das Why, das Warum dazu gepackt. Und das sei das Erfolgsrezept ihrer Bücher.
Und wie erklären Sie das Erfolgsrezept?
Ja, ich glaube, das eine, was wir besprochen haben, ist wirklich diese Lebenswelt, die sie da beschreibt, die ist vergleichbar eben mit den Lesern, die sie anspricht und zeichnet eben auch ein Bild von Amerika und von einer Mittelschicht, die Sorge hat vor dem, was auf sie niederkommen kann. Zum anderen, Thriller und Krimi sind natürlich Unterhaltungsliteratur, das läuft sehr, sehr stark, das ist ganz klar. Und dann gehört einfach auch eine solide Fanbase dazu. Also bis ins hohe Alter hat sie sich mit ihren Fans in Kontakt gesetzt über Videoschnipsel im Internet und Ähnliches. Und in einem dieser Videoschnipsel hat sie gesagt, andere sollen entscheiden, ob sie eine große Schriftstellerin war, aber sie selber sagt über sich, sie sei eine gute irische Geschichtenerzählerin gewesen.
Vielen Dank. Thorsten Teichmann war das aus Washington über die Bestsellerautorin Mary Higgins Clark, die im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Welche Wellen Falschmeldungen aus den sogenannten sozialen Netzwerken schlagen können, das hat sich im Herbst 2015 am Hafen von Beirut gezeigt. Dort haben nämlich hunderte Flüchtlinge vergeblich auf ein Schiff gewartet, weil sie glaubten, erfahren zu haben, die deutsche Regierung würde direkt dort am Hafen Flüchtlinge abholen. Auf diesen Vorfall hat die Bundesregierung dann reagiert mit einer Aufklärungskampagne, um falsche Gerüchte zu korrigieren, wie es hieß. Manche sprachen auch von einer Abschreckungskampagne. Klar ist jedenfalls, dass man damit Menschen von der Flucht nach Deutschland abhalten wollte. Diese Kampagne hat Philipp Löhle, Hausautor am Staatstheater Nürnberg, zu einem satirischen Stück angeregt. Einem Stück, das gestern Abend in Nürnberg uraufgeführt worden ist. Anti-Europäer, so der Titel, Anti zusammengeschrieben wie die Kurzform von Andreas. Und im Untertitel, da heißt das Stück eine Völkerschau. Sven Rickleffs berichtet.
Einst waren Völkerschauen anthropologische zur Schaustellung der kolonial unterworfenen Völker, von denen dann einzelne oder ganze Gruppen in Zoos, im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt im wahrsten Sinne des Wortes zur Schau gestellt und begafft wurden. Doch wenn Philipp Löhle nun sein neuestes Stück im Untertitel eine Völkerschau nennt, bezieht sich dieser Begriff ganz sicherlich nicht mehr auf diese Form des kolonialen und menschenverachtenden Größenwahns. Nein, Löhle, der professionelle Satiriker unter den deutschsprachigen Autoren, dreht den Spieß um. Nicht mehr der Afrikaner soll vorgeführt werden, sondern der Deutsche. Philipp Löhle hat die Tatsache, dass das Auswärtige Amt versucht, in Afrika mit Veranstaltungen von der Flucht nach Europa abzuhalten, ins Groteske verdreht. Am Gängelband einer betont verbindlichen Moderatorin präsentiert das Stück vier Prototypen des Deutschseins, an denen vor allem immer wieder das Abschreckende herausgearbeitet werden soll.
Deutsch! Das klingt doch wie, wenn man mit dem Auto wogegen fährt, oder? Deutsch! Blechschaden kaputt! Ja, das ist eine sehr eckige, zackige, harte Sprache auf Hand. Und wenn man in Deutschland kein Deutsch sprechen würde, dann hätte es Hitler nie gegeben.
Zu Beginn hat Heike, die Moderatorin, die früher sehr viel mit Kindern gearbeitet hat, alles noch im Griff. Sie will ihr Publikum davon abbringen, nach Deutschland zu kommen. Und am Schluss wird das mit einem Kugelschreiber oder einem Stück Seife belohnt. Auch sich selbst sowie ihre vier Prototypen, die in den vier rollbaren Plexiglaskästen zur Schau gestellt werden, hat sie unter Kontrolle. Die gleich im Trippel alleinerziehende ostdeutsche Friseuse, den bayerischen Beamten mit Knick in der Biografie, den Afrodeutschen mit Vorzeige-Biografie und auch Andi, den titelgebenden Europäer mit transsexuellen Neigungen. Dass man seinen Namen im Titel gleich dreifach interpretieren kann, ist nur die erste Pointe in Philipp Löhles hochtourigem Stück. Denn Andi Europäer lässt sich zum einen als Name lesen, zum anderen aber auch als Ansprache an die Europäer und dann noch als fränkische Variante des Anti-Europäer. Wie auch immer, die Anti-Europäer-Veranstaltung läuft bald schon aus dem Ruder, was zum einen daran liegt, dass sie sichtbar dilettantisch eingeübt wurde, zum anderen vor allem daran, dass sich zwischen den Protagonisten während ihrer Gastspielreise durch Afrika immer mehr Konflikte aufgestaut haben. Deutsche Konflikte, innerdeutsche Konflikte, zwischen Ost und West, zwischen männlich und weiblich oder zwischen denen, die noch nach Worten suchen und denen, die sich schon wieder alles zu sagen trauen.
Durch Veranstaltungen wie diese hier versuche ich, unsere europäischen Werte vor dem Zugriff fremder Völker zu schützen.
Europäische Werte?
Ja, obwohl ich gar nicht so viel essen kann, wie ich kotzen will in diesem scheiß Afrika.
Mit Andi Europäer erzählt Philipp Löhle nicht etwa über Flucht und Vertreibung, sondern über Deutschland, das Deutschsein und wie sich dies vor den Augen eines vermeintlich afrikanischen Publikums selbst entlarvt. Dabei funktioniert das Stück, zumindest beim Lesen, wie so oft bei diesem Autor, als gut geöltes Pointenfeuerwerk, das sich zum Schluss in die Groteske steigert. Leider kann Regisseurin Tina Lanig diese Verheißung bei ihrer Uraufführungsinszenierung am Nürnberger Staatsschauspiel nicht wirklich einlösen. Weder hat sie ihr Ensemble zu jener szenischen Dynamik animiert, die Löhle mit seinem Stück vorgibt, noch zündet sie auch nur eine der versteckten Bösartigkeiten der Erkenntnis, mit denen der Autor seinen Text vermint hat. Da herrscht viel Anstrengung, wo eine Leichtigkeit erst in die Tiefe weisen würde. Da sieht man förmlich die Herstellung, wo eine gekonnte Mischung aus Nonchalance und Timing gefordert wäre. Und so wartet dieser an die Europäer sicherlich noch auf eine zweite Chance.
Sven Rickliffs berichtete über die Uraufführung des Stücks An die Europäer von Philipp Lühle in Nürnberg. Ein alter, geiziger Junggeselle will eine junge Frau heiraten. Sein Neffe kann dagegen seine Geliebte nicht heiraten, weil beide arm sind. Da führen sie, angetrieben von einem Arzt, den alten Junggesellen hinters Licht, sogar mit einer Art Scheinehe, bis am Ende das junge Paar wieder zusammen ist und Geld vom Onkel bekommt. Eine Geschichte ganz in der Tradition der Commedia dell'arte bildet das Libretto der Oper Don Pasquale von Gaetano Donizetti. Über 170 Jahre ist diese Oper alt. Jetzt ist sie in Mannheim auf die Bühne gekommen. Obe Friedrich, kann man denn so einen Stoff heute überhaupt noch erzählen?
Das kann man vor allen Dingen deshalb, weil es nicht nur die Typen der Commedia sind, sondern weil Donizetti auch echte Individuen auf die Bühne gestellt hat, die wirklich was fühlen. Und Cordula Deuper, die Regisseurin, hat mit ihrer Bühnenbildnerin Silvia Rieger das in die Gegenwart verlegt, ins Mannheim von heute. Die laufen zum Teil mit Engelhorn-Tüten rum. Das ist so ein großes Kaufhaus in Mannheim. Es spielt in einer Vorortsiedlung relativ trostlos, aber dann doch wieder ganz charmant. Diese Häuser können aufgeklappt und an die Rampe gefahren werden. Das ist in wunderbaren Kostümen von Sophie Duvinage auch der Chor beteiligt, der so kleine Rollen spielt, sehr neugierige Nachbarn, die das beäugen. Also die Sozialkontrolle in dieser Vorortsiedlung ist auch deutlich, sehr schön gemacht.
Dieser Humor der Oper, der ist ja doch ein bisschen schwierig. Das Ganze soll ja nur nicht zu klamaukig werden. Ist das gelungen?
Es gibt so ein paar klamottige Szenen, gerade von diesen schon erwähnten Chorleuten. Aber das Tolle ist, dass Cordula Deuper es schafft, dann doch wieder die Ruhe reinzubringen. Es passiert etwas ganz Ungeheuerliches, nämlich, dass Norina, diese in der Scheinehe Don Pasquale ohrfeigt. Da ist er wirklich zu Tode getroffen und man hat und verfällt dann zusehends auch in dieser Inszenierung, was sehr komisch ist, aber er tut einem doch auch leid. Und Ernesto, wenn er ganz verzweifelt ist, eine sehr schwierige Arie singt, Povero Ernesto, ist so ein schluffiger Langzeitstudent, der beschlossen hat, er verlässt jetzt die Stätte seiner Niederlagen mit Rucksack und schleift seinen Schlafsack hinter sich her auf einem Laufband. Der tut einem richtig leid und es kommen so leichte Reflexe mit: Junge, wird alles gut, wir wissen das. Also genau es auf dieser Kippe zu halten, die Tiefe, die Möglichkeit des Scheiterns in der Komödie zu zeigen, das macht Cordula Deuper hochvirtuos.
Nun ist Don Pasquale ja bel canto auf dem Höhepunkt, das muss Charme haben. Schaffen das die Sängerinnen und Sänger?
Das schaffen die sehr gut. Das trägt die Virtuosität, diese Musik nicht ganz so vor sich her wie beispielsweise ein Rossini, aber Bella Siccome un Angelo von Dottor Malatesta, Nicola Diskitsch ist extrem schwer zu singen, auch Juraj Holly, der Ernesto mit Povero Ernesto, es gibt glaube ich keinen, dem das in die Wiege gelegt wurde. Das machen die alle sehr gut und Norina ist Amelia Schoccolone, die genau diese leichte Schärfe in ihrer Stimme hat, bei allem Charme, das man ihr das Zickige auch abnimmt. Das ist Amelia Schoccolone und auch die anderen, es sind ja gar nicht so viele Sänger, es sind nur 5 wirkliche Rollen, machen das sehr, sehr gut.
Und hatte denn auch das Orchester das nötige Tempo für diese Opera Buffa?
Janis Liepinsch, ein junger lettischer Dirigent, bringt das auf Tempo und nimmt das Tempo dann auch wieder raus. Dieses hinreißende Trompetensolo von Por Povero Ernesto macht der Solotrompeter wunderschön. Und dann, wenn es auftritt, wenn das Tempo anziehen muss, geht das Orchester eben auch mit und die Sänger auch. Das hat Drive, das hat Charme, es hat Witz. Ich habe ziemlich viel gelacht und dann, wie das bei Donizetti sein muss, auch so das eine oder andere melancholische Tränchen verdrückt. Mehr kann man in so einer Oper nicht wollen.
Also ein Erfolg für die Oper in Mannheim, über die wir ja gar nicht so oft berichten hier.
Die Oper Mannheim ist wirklich eine Opernfabrik. Die haben ein riesiges Repertoire. Das ist ein großes Theater in jeder Hinsicht. Und da bewährt sich wirklich die Stärke des deutschen Repertoire- und Ensemble-Theaters, die Qualität bieten für ein treues Publikum. Ich war da ein paar Mal und ein paar Mal zufälligerweise zwischen Abonnenten und Abonnentinnen und kam dann gelegentlich ins Gespräch, die dann auch sagen, Sie sitzen hier eigentlich doch nicht, hier sitzt doch unsere gute Freundin sonst. Und dann kam man so ins Gespräch und man merkt, es gibt eine extreme Verbundenheit mit diesem Theater. Und auch gestern wurde viel gejubelt.
Vielen Dank. Uwe Friedrich war das über Donizettis Oper Don Pasquale, die in Mannheim Premiere hatte. Ein gläserner Kubus umschließt einen steinernen inneren Würfel, der in der Nacht angestrahlt wird. So kennt man das Kunstmuseum Stuttgart seit 15 Jahren. Dabei ist das Museum viel größer, als es der Kubus erscheinen lässt, denn der Großteil der Ausstellungsfläche, der liegt unterirdisch, unter dem kleinen Schlossplatz. Zum Bestand des Museums gehört heute die bedeutendste Sammlung von Werken des Künstlers Otto Dix mit dem Triptychon Großstadt als Glanzstück. Aber es gibt auch Punkte in Bezug auf das Museum, über die wird nicht so gerne gesprochen. Zum Beispiel die Tatsache, dass das Kunstmuseum als solches erst in der Zeit des Nationalsozialismus gegründet worden ist, mit dem klaren Fokus auf schwäbische Kunst. Eine Ausstellung zeichnet jetzt die Stuttgarter Museumsgeschichte nach und Christian Gampert hat sie gesehen.
Welche Bedeutung die Landschaftsmalerei spätestens ab den 1920er Jahren für die schwäbische Seele hatte, wird gleich am Anfang der Ausstellung klar. Da werden in einem großen Saal in Petersburger Hängung vor allem die Werke präsentiert, die den Grundstock der Stuttgarter städtischen Kunstsammlung bildeten. Der germanophile, zeitweise in Stuttgart ansässige italienische Graf Silvio della Valle di Casanova, er hieß wirklich so, hatte der Stadt 1924 seine Gemäldesammlung geschenkt und die bestand vor allem aus spätimpressionistischen Landschaften, die nicht von bösen Franzosen, sondern von wackeren schwäbischen Malern gefertigt waren. Otto Reinigers Wiesenbach und vor allem Hermann Pleuers Am Neckar mit sublimen Lichtspiegelungen, beides um 1900 entstanden, sind wahrlich keine schlechte Malerei. Aber sie belegen, dass die städtische Kunstsammlung vor allem Heimatkunst zeigen sollte. Dieses Bedürfnis nach einer angeblich genuin schwäbischen Kunst wurde später von den Nationalsozialisten aufgegriffen, die die vor sich hin dämmernde Sammlung enorm vergrößerten. Ab 1925 wurden die der Stadt gehörenden Bilder teilweise in der Villa Berg gezeigt, vor allem aber zur Ausschmückung von Amtsstuben genutzt. Die Nazis, die wir heute vor allem als Säuberer und Verfolger sogenannter entarteter Kunst wahrnehmen, hatten aber durchaus ein regional eingebundenes Kulturprogramm, sagt der Stuttgarter Kurator Kai Artinger.
Man schafft dann so etwas wie ein Kunst- und Kulturreferat, eine Kunstkommission. Man macht überhaupt im eigentlichen Sinne zum ersten Mal auf der Verwaltungsebene Kultur- und Kunstpolitik und auch Museumspolitik.
Natürlich saßen in der Kunstkommission lauter Parteimitglieder und Nazi-Künstler, die zum Teil schamlos in die eigene Tasche wirtschafteten. Ziemlich dreist der ehemalige Boxer und dumpfe Expressionist Arnold Waldschmidt, Chef der Reichskammer der bildenden Künste Württemberg. In der Ausstellung ist Waldschmidt mit der Rückenansicht eines muskulösen Stiers vertreten und auch andere Mitglieder der Kommission wurden bei den Ankäufen durch die Stadt überzufällig oft berücksichtigt. Im Kunsthandel kaufte die Stadt zunächst nicht.
Die Nationalsozialisten assoziierten mit dem Kunsthandel jüdische Kunsthändler. jüdische Eigentümer. Von denen wollten sie nicht kaufen. Sie verbanden das mit einer bestimmten Kunstpolitik und sahen deswegen ihre Chance vor allem darin, Kunst bei den heimischen Künstlern direkt zu kaufen.
Durch die Orientierung der Nazis an der alten Gattungshierarchie Historienmalerei, Landschaft, Porträt, die für die Avantgarde der Moderne natürlich Schnee von gestern war, kamen bei den Ankäufen viele Künstler minderer Güte zum Zug. Jene, die BDM-Mädel und arbeitsame Bauernfrauen malten, Soldaten, kitschige Stillleben, pseudoklassizistische Frauenakte im Freien. Die Frau war ja die Gebärerin. Eine übrigens virtuos gezeichnete Stuka, ein Sturzkampfbomber im Sinkflug, ist reine Propagandakunst und Martin Sternagels Lanzers Sonnenaufgang von 1941 zeigt Stiefel und Maschinengewehr vor einem renaissancehaft geöffneten Fenster. Um Lücken zu schließen, kauften die Nazis während des Krieges dann aber ganze Kunstsammlungen auf. Unter anderem gelangte so die Sammlung von Max Horkheimers Vater nach Stuttgart. Einige dubiose Erwerbungen, etwa ein Stillleben der im Holocaust getöteten Malerin Käthe Löwenthal, konnten restituiert werden, sind aber hier noch einmal zu sehen. Diese zum Teil verstörende museale Selbsterforschung argumentiert ziemlich präzise mit Gemälden, Fotos und Archivalien. Aber auch im Nachkrieg, als man endlich die Moderne in die Sammlung holte, sprach man sich für Dix und Heckel mit dem eher landsmannschaftlichen Argument aus, die wohnten ja am Bodensee. Und Oskar Schlemmer kaufte man wohl auch deshalb, weil er Schwabe war.
Der Traum vom Museum Schwäbischer Kunst. So lautet der Titel einer Ausstellung im Kunstmuseum in Stuttgart. Das war ein Beitrag von Christian Gampert. Literatur zu schaffen ist nicht nur harte Arbeit. Es gibt dabei auch keinerlei Sicherheit, dass das Buch ein Erfolg wird. Wer heute als freier Schriftsteller tätig ist, braucht vor allem Risikobereitschaft. Denn leben können nur wenige allein von diesem Beruf. Damit Werke entstehen, ohne dass ihre Autorinnen und Autoren nebenbei Taxi fahren oder Aushilfsjobs annehmen müssen, fördert der Deutsche Literaturfonds sie mit Arbeitsstipendien. Vor 40 Jahren wurde die Institution des Deutschen Literaturfonds gegründet und das Jubiläumsjahr hat der Literaturfonds gestern mit einer Jubiläumstagung begonnen in Leipzig. Themen waren dabei Fake und Fiktion, Freiheit, Political Correctness und nicht zuletzt die Sache mit dem Geld. Cornelius Wüllenkämper war bei der Tagung dabei.
Der klassische Bäckereiüberfall, jemand macht die Bestellung in besonders rhetorisch geschliffener Form und man sagt, aus dir wird mal was, ich entdecke dich, wie man es von Fotomodels kennt, das gibt es weniger. Inzwischen ist das ein bisschen anders geworden.
Stellte Jo Ländle, Verleger vom Münchner Hansa Verlag, gleich zu Beginn klar. Die Branche sei fluider geworden. Texte werden heute durch Agenturen vermittelt oder auch im Selbstverlag und digital veröffentlicht. Aber nicht nur aus der kaufmännischen Sicht eines Verlegers haben sich die Zustände in der Literaturbranche verändert. Auch Autoren müssen sich etwa die Frage stellen, wie man in Zeiten von Fake News zwischen literarischer Fiktion und gezielter Manipulation unterscheidet. Der Schriftsteller Georg Klein brachte es so auf den Punkt.
Ja, man könnte sagen, Trump ist ein böser Schriftsteller. Mit Fake ist böse Absicht verbunden. Man versucht entweder jemand zu schaden, jemand zu beleidigen oder man versucht Nebel oder Unklarheit zu stiften. Deswegen denke ich, dass die Fiktion eigentlich einen Ehrentitel verdient im Vergleich zum Fake.
Auch die Literaturkritikerin Maike Fessmann versteht Fake News als Frontalangriff auf die Literatur. Fessmann diagnostizierte zugleich einen Paradigmenwechsel im Literaturbegriff. Die Spiegelung eigener innerer Konflikte an einer literarischen Fiktion stehe für junge Leserinnen und Leser oft nicht mehr im Mittelpunkt.
Ich glaube, dass die Art, die wir als Leser für diese Art von Literatur brauchen, Versenkung ist. Letzten Endes eine Beschäftigung mit dem eigenen Innenleben, natürlich im Kontext der Zeit und der Gesellschaft. Und dass das, was Digital Natives täglich erleben und dann auch eher brauchen, Vernetzung ist. Und unsere Wirklichkeit ist mehr und mehr von diesem Vernetzungsphänomen geprägt. Und der Bedarf an Versenkung in jüngeren Generationen geht meiner Meinung nach zurück.
Wie die Literatur durch die Phänomene der Gegenwart geprägt ist, war in Leipzig auch auf dem Panel über Political Correctness oder Literatur zu erleben. Moderator Thomas Böhm verwies auf eine Berliner Agentur, die gegen Honorar anbietet, Romanmanuskripte auf problematische Darstellungen und Mikroaggressionen zu prüfen, um so sensibler und authentischer über Menschen schreiben zu können, die Diskriminierungserfahrungen machen. Die Verlegerin Antje Kunstmann hielt das zwar für ein gutes, aber zugleich völlig absurdes Geschäftsmodell.
Ein literarischer Text muss erstmal alles schreiben dürfen, und zwar das, was in der Gesellschaft passiert. Wenn man das vorher ausschließt, hat man einen staubtrockenen Text, einen politisch korrekten Text, ist es aber noch ein Text, der die Leute anspricht. Natürlich muss man sich bei jedem Text überlegen, ist es etwas, womit ich andere Leute verletzen könnte? Aber das darf doch nicht auf Kosten dessen gehen, dass man nicht mehr Realität abbildet, sondern Wunschvorstellung, wie man eine Gesellschaft gerne hätte, in der nichts Böses mehr vorkommt.
Die Unabhängigkeit der Literatur als ein Medium alternativer Wirklichkeiten und Realitätsexperimente wurde in Leipzig mit Zähnen und Klauen verteidigt. Nur, wie unabhängig ist Literatur eigentlich, wenn die allermeisten Autorinnen und Autoren auf staatliche Unterstützung angewiesen sind? Für Stipendien existiere längst ein Marktwettbewerb, so der Autor Philipp Schönthaler. Natürlich freue er sich über jeden Preis, betonte Schönthaler, stellte aber zugleich klar,
ist dann auch meine Verantwortung, dass es klappt, und ich kann mir angucken, wer den bekommen hat und wer nicht. Und insofern ist das schon die Kalkulation, ob ich was Marktförmigeres schreibe oder nicht.
Staatliche Subventionen für Verlage lehnte Sif Bublitz vom Fischer Verlag im Zeichen der Unabhängigkeit ab. Aufgabe des Verlegers sei es, die Eigenschaften des Buches als Kulturgut und als Handelsware in Einklang zu bringen. Gerne hätte man dazu Stimmen aus der ostdeutschen Literaturszene inklusive ihrer historischen Erfahrung gehört, doch die waren auf keinem der Panels in Leipzig vertreten. Was das über die deutsche Literaturszene aussagt, wäre ein Panel für sich wert gewesen.
Der Deutsche Literaturfonds feiert sein 40-jähriges Bestehen. Cornelius Wüllenkemper berichtete von der Jubiläumstagung in Leipzig. Ausgerechnet am Tag nach der Brexit-Nacht gibt es jetzt auch noch schlechte Neuigkeiten für alle Fans der Netflix-Serie The Crown. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Ja, die Serie soll nach der 5. Staffel enden und nicht, wie bisher angekündigt, nach der 6. Das teilten die Macher auf Twitter mit. Drehbuchautor Peter Morgan erklärte dort, bei der Arbeit an den Geschichten für die 5. Staffel sei ihm klar geworden, dass, Zitat, die perfekte Zeit und der perfekte Ort für das Ende der Serie gekommen sei. Und damit der Veränderung noch nicht genug, in der 5. Staffel soll die britische Schauspielerin Imelda Stanton die Rolle von Königin Elisabeth II. Von Oscar-Preisträger Olivia Colman übernehmen. Die kroatische Stadt Rijeka und Galway in Irland sind von heute an für ein Jahr europäische Kulturhauptstädte. Rijeka mit 130.000 Einwohnern, die drittgrößte Stadt Kroatiens, feiert die Eröffnung im Hafenareal mit einer Oper aus Industrieklängen. Programmschwerpunkte sind Wasser, Arbeit und Migration. Klingt etwas spröde und passt gerade deshalb vielleicht zum Gesicht Rijekas, die als eine Stadt mit einem eher rauen Charme gilt. Die Organisatoren erhoffen sich dadurch neue Impulse für Rijeka. Und in Irland widmen sich fast 2000 Veranstaltungen den Themen Sprache, Landschaft und ebenfalls Migration. Die Feierlichkeiten zur Eröffnung finden eine Woche lang an verschiedenen Orten im Land statt und orientieren sich an dem irisch-keltischen Kalender. Seit Juli ist die Stadt Augsburg mit ihrem historischen Wassermanagementsystem auf der Welterbeliste der UNESCO. Gestern Abend nun wurde die Urkunde dazu im Augsburger Rathaus feierlich übergeben. Das Wassermanagementsystem wurde seit dem 13. Jahrhundert entwickelt und verdient laut UNESCO den Platz auf der Welterbeliste durch den beispielhaften Umgang mit der Ressource Wasser. Eine strikte Trennung zwischen Trink- und Nutzwasser wurde bereits 1545 eingeführt. Die Welterbestätte besteht aus insgesamt 22 Objekten, darunter auch Wassertürme mit Pumpwerken aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, eine einst wassergekühlte Stadtmetzgerei, drei monumentale Renaissancebrunnen sowie Wasserkraftwerke, die auch heute noch umweltfreundlichen Strom erzeugen.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten natürlich unter anderem vom Tag nach dem Brexit. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.